Herzlich willkommen zu Lambert Klamra Jazz Folge 83. Arbeit muss sich wieder lohnen, zumindest für die Impros da draußen. Deswegen haben wir uns gedacht, uns ist das egal, wir brauchen da nichts. Leistung ist für uns eine Sache, Bezahlung eine andere, aber auch eine wichtige. Und deswegen habe ich gehört, dass wir uns bald einen Sponsor zulegen. Was hältst du denn davon? Felix Weigt, ich begrüße dich am Mikrofon.
Hi. Ja, das ist doch super.
Ja, ich wollte auch das eigentlich schon längst geklärt haben mit diesem Sponsor, das ist ominös, aber natürlich, wir würden ja jetzt irgendwie niemanden hier in unsere Sendung lassen, den wir nicht auch abgöttisch lieben.
Natürlich
nicht. Also, es sind natürlich Produkte, die sind absolut einwandfrei.
Klar.
Und ich wollte es eigentlich schon längst eingetütet haben, aber ich glaube, diese sechsstelligen Beträge, die lassen sich auch manchmal nicht so schnell überweisen, deswegen bin ich ja noch ganz sicher, wann das jetzt genau losgeht.
Ja,
aber wundert euch nicht, wenn wir bald halt echt so richtig über die geilsten Produkte reden, aber es sind wirklich dann richtig geile Produkte.
Ich hoffe, man versteht mich dann, weil das Erste, was ich mir natürlich zulegen werde, sind goldene Grills.
Was ist das?
Grills, das sind diese, das gibt es auch viel im Gangster-Rap, dass man so eine Art Zahn auf dem Zahn hat.
Ach so, das? Ja, ja, das sieht cool aus.
Und dann schreibe ich da LK Jazz drauf. Aber in so einer Schreibschrift.
Ja.
Und ja,
das wird ein Leben, ich sag dir.
Dann geht mal ein bisschen auf die Sprachverständlichkeit. Weil Leute mit großen Zähnen reden ja immer so ein bisschen, yo. Hat man jetzt auch im Stefan Raab Comeback gemerkt. Der hat ja diese großen Veneers aufgeklebt für die Luxuskauleichter. Und der redet ein bisschen so, wie alte Leute reden.
Was ist das? Hat das der, dieser Fußballtrainer, der jetzt bei Red Bull ist, hat das
auch?
Ah,
Jürgen Klopp, ja, das kann gut sein.
Der hat auch so krasse
Zähne. Das kann gut sein. Was da gemacht wird, ist, ich glaube, man schleift die Originalzähne so an und klebt dann so irgendwelche Platten drauf. Kann verschiedenes Material sein. Von Plastik bis Platin. Oder was auch geht, ist, glaube ich, sich die Zähne wie so eine Krone runterschleifen, dass da nur so kleine Zacken sind und dann setzt man einfach eine komplett neue Kauleiste drauf.
Ja.
Auch Turkey Teeth heißt das. In der Türkei wohl nicht nur günstig Haare, sondern auch Zähne, wurde mir neulich gesagt. Sein Ding. Turkey Teeth.
Turkey Teeth.
Ja.
Finde ich gut.
Weißer als weiß. Das Phänomen Turkey Teeth. Zu Deutsch Türkei-Zähne. Oh, da googelt das nicht. Googelt das nicht und geht nicht auf Bildersuche. Okay. Ja. Disclaimer, Disclaimer, Disclaimer. Was ist passiert?
Wir waren in einem Jazzclub in Riga.
Ja.
Sehr schön, dass es auch in Riga Jazz gibt. Also da haben wir uns sehr gefreut. Ist ja ein bisschen Tradition bei unseren Auswärtsbesuchen, dass wir uns immer die örtliche Jazzszene auch mal ansehen. Ne?
Ja.
Und wir wurden hinkutschiert, das war alles sehr nett. Am nächsten Tag sollten wir selber ein Konzert geben. Nicht in Riga, sondern in der etwas kleineren Stadt Ventspils.
Ja, aber warum in Ventspils?
Weil es da eine Konzerthalle gibt.
Genau, und in Riga anscheinend nicht.
Also ich habe schon mal in Riga gespielt, da gibt es schon auch einen Ort, wo du Publikum reinkarren kannst und ein Klavier steht und so, aber das ist eher so ein alter Bahnhof und keine wirkliche Konzerthalle, die dafür extra gebaut wurde. Genau, das gibt es in Riga offensichtlich nicht, aber es gibt Ideen.
Ja, wir halten euch auf dem Laufenden.
Ja, auf jeden Fall. Und mir ist aufgefallen, ich hatte da mein Aufnahmegerät rausgeholt im Jazzclub in Riga, weil ich dachte, ich nehme mal ein bisschen was mit. Und ich wurde total gemobbt von euch.
Ja, richtig.
Was? Ja, das ist doch Pressefreiheit.
Ja, trotzdem.
Ja, ja, aber es ist
kannst du sagen, was du willst?
Kannst du auch. Das ist nur tatsächlich unangenehm.
Ja, sagst du ja im Podcast.
Ja, es stimmt ja auch. Eigentlich müssen wir noch eigentlich sagen.
Luca, eine Frage an dich kurz. Warum findest du einen Podcast so scheiße? Warum willst du eigentlich nie einen Podcast? Sag mal was. Also jetzt hast du ja auch aus verschiedenen Quellen gehört, dass es ein mega Podcast ist. So, warum sträubst du dich dagegen, diesen Podcast zu erscheinen? Was ist daran so schlimm?
Ich hab noch nie gehört. Kann ich dazu nichts sagen.
Du hast auch Podcast-Verbot. Wir wollen dich auch gar nicht haben. Ciao.
Jetzt siehst du wirklich aus wie so ein Crazy Bootleg mit deinem Scheißgerät.
Mach das bloß weg.
Wir müssen ein bisschen Jazz aufnehmen.
Das ist so unangenehm.
Weißt du warum?
Weil ich aussah wie der Aufnahmetyp im Jazzclub.
Genau. Also man muss auch wirklich sagen, dein Aufnahmegerät, das ist ja auch nicht so ein kleines, dezentes Aufnahmegerät, sondern es sieht aus wie eine Mischung aus einem Tricorder von der ganz alten Enterprise und dem Fluxkompensator.
Ja.
Also es ist jetzt, dezent ist was anderes, sage ich mal.
Naja, also ihr hattet auch gleich Angst, dass hier gleich, dass das alles benutzt wird und im Podcast rausgehauen wird und so.
Ja.
Aber die Gen Z macht das doch auch so, für die ist sie auch immer Podcast. Da ist immer Sendung.
Ja.
Und ich dachte, das könnten wir jetzt auch mal übernehmen. Und so, und dann werde ich mal konkret mit so einem geilen Aufnahmegerät und dann macht sich Angst breit.
Ja, du lebst schon in der Zukunft.
Bisschen schon.
Und Luca und ich sind noch in der Vergangenheit.
Naja, Luca hat Podcast-Verbot.
Richtig.
Den lassen wir da nicht rein. Naja, sehr nett. Wir wurden von Guntis durch die Gegend gefahren. Wir haben auch mit ihm Englisch gesprochen, aber ja auch viel Deutsch dann untereinander, weil er war auch etwas wortarm. Aber sehr nett. Und dann haben wir ihn irgendwann so gefragt, wie das denn eigentlich so ist, Also, dass wir die ganze Zeit sabbeln und ob er das mitbekommen würde. Und er meinte, ja, er versteht so ein bisschen Deutsch, aber es actually, it feels like being in a podcast. I don't really understand.
Also da möchte ich auch nochmal was erzählen zum Prozedere. Land und Leute, Sitten und Gebräuche. Wir kennen das ja eigentlich aus Deutschland, aber auch in weiten Teilen der Welt ist es ja so, man spielt ein Konzert in einer Konzerthalle und dann gibt es immer eine Person, die ist für sowas wie das Stage Management verantwortlich. Ja. Also ein Mensch, der sagt, so Leute, jetzt ist der Einlass gestartet, macht euch schon mal bereit, wir fangen pünktlich an, oder manchmal ist es auch, der Einlass braucht ein bisschen länger, wir fangen 10 Minuten später an. Nicht so in Lettland. Da standen wir auf dem Gang, der Catering-Tisch war aufgebaut und ich fragte dich, glaube ich, wann geht's denn jetzt eigentlich los? Fangen wir pünktlich an? Und ja, natürlich keine Antwort, weil wir Deutsch sprachen miteinander. Dann fragte ich Guntis, what is the time? Dann sagte er, 2 minutes before 5.
Wir sollten um 5 spielen.
Genau, um 5 sollten wir spielen. Und dann fragte er, thank you. And when do we start? Dann sagte er, 5. Genau. Das fand ich ganz interessant. Also Eigenverantwortung.
Überhaupt keine Aufregung, so, ne?
Ja, keine, einfach Eigenverantwortung. Ganz anders möchte ich nochmal dran erinnern, im Konzertgebäude in Amsterdam, wo wir letztes Jahr mal spielten, da, wie hieß nochmal der Kollege?
Sebastian,
haben wir schon mal erzählt, aber da erinnerte ich mich nochmal dran. Sebastian war so eine Art, das war auch mehr als ein Stage-Management, das war eigentlich so wie so eine Messe-Hostess oder so. Also der war, sah wahnsinnig gut aus, kam an. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Begegnung sich anbahnte, aber er sprach alle Sprachen und fing dann sofort an zu flexen, dass er ja in 100 Sprachen, es geht in 10 Minuten los, sagen kann.
Ja, genau, in 5 Minuten fängt das Konzert an. Das konnte er auch tatsächlich, glaube ich, und das ist ungelang, hat es uns bewiesen, auf 60 Sprachen irgendwie wiedergeben, also auch auf Elbisch.
Elbisch, Kantonesisch, Kirgisisch, war wirklich irre. Und dieser Typ war aber so ein abgezockter Profi, weil wir waren danach alle wirklich schockverliebt in Sebastian, fanden ihn ganz toll, waren aber natürlich im ersten Moment awkward und dachten, was ist denn das für ein Vogel, der uns jetzt auf den Sack geht. Aber er hat alles überstrahlt mit seinem wirklich ausladende Selbstbewusstsein, weil er wusste natürlich, es wird kurz awkward, sie gucken kurz komisch, aber dann lieben sie mich.
Ja, genau.
Das ist ein absoluter Profi.
Das stimmt. Ja, Guntis war etwas zurückhaltender, muss man sagen. Aber er war ein guter Host und war ein guter Fahrer. Er hat sich ganz
sehr guter Fahrer. Gefahren. Ja, also radikale Überholmanöver.
Ja.
Aber das ist so in Ländern, wo viel Landstraße gefahren wird.
Ja.
Ja.
Also, wenn man jetzt so unterwegs ist, so als Künstler, man hat so ein schönes Konzert wie jetzt in so einer Konzerthalle da, dann gibt es ja oft, genau, wie du hier schon sagst, diese Situation, dass sich Menschen um einen kümmern.
Ja.
Also es war ja eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Ja. Der war schon am Tag vorher mit uns im Jazzclub und hat rausgefunden, was wir machen wollten und dann uns da hingebracht. Ne? Wir haben gesagt, Jazz, dann wusste er gleich Bescheid, dann fahren wir dahin und so. Und es gibt ja nun also so ein natürliches Gefühl der Dankbarkeit, was sich dort einstellt. So, das ist ja voll nett, dass das für mich gemacht wird. Und
ja.
So. Und da wollte ich mal mit dir drüber reden, weil ist es eigentlich berechtigt? Weil, was wir ja im Tausch dafür bieten, und da zitiere ich jetzt mal Pierre Bourdieu.
Es geht wieder los, okay.
Ja, weil,
danke, Richard.
Ja, weil das ist interessant, ich habe das selber nicht gelesen, aber ich habe mir das von jemandem erklären lassen.
Ja.
Die feinen Unterschiede da, das heißt auf Englisch, a social critic of the judgment of taste. Da geht es nämlich genau darum, dass, wenn man kein finanzielles Kapital besitzt, eventuell kulturelles Kapital besitzt und das zum Tausch anbieten kann. Und das ist ja in unserem Fall auch so. Also wir bieten ja rumhängen mit uns an, so rumhängen in so einem deutschen Podcast und natürlich jede Menge geile Musik, die wir dann abends aufführen. Daher macht diese Dankbarkeit, die man ja auch, ich habe mal so ein bisschen, ich schulde dem dann auch irgendwas, die ist aber vielleicht ja unangebracht, weil wir vielleicht schon derart erzogen worden, dass wir denken, unser kulturelles Kapital ist vielleicht gar nicht so viel wert. Durch den Markt oder durch die Art und Weise, wie Algorithmen uns das anerziehen, dass quasi alles umsonst sein muss und so. Also es ist natürlich immer ratsam, Danke zu sagen und sich zu freuen über Leute, die einem Liebe und Zuneigung entgegenbringen und Applaus sowieso. Aber man sollte nicht das Gefühl haben, dass man irgendjemandem was schuldet, oder?
Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da jemand was schulde. Ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich da auch die tieferen Zusammenhänge nicht, aber ich habe auch das Gefühl, dass so jemand von Veranstaltungsseite, der einen rumfährt und sich so ein bisschen drum kümmert, dass man in einem fremden Land ein Restaurant findet oder ein Hotel, dass das auch einfach vielleicht Teil seiner Jobbeschreibung ist. Und da kann ich mir auch schlimmere Arten von Arbeit vorstellen, als so drei Dödel durch die Gegend zu fahren. Also das finde ich eigentlich ganz okay, weil also es gibt ja auch Leute, die freizeitmäßig Auto fahren, zum Beispiel Michael Schumacher.
Ja, jetzt gerade nicht mehr.
Jetzt aber nicht, aber ja. Also es, du weißt, was ich meine. Es gibt ja, es ja. Teilweise Leute, die machen die Paris-Dakar-Rallye im Auto, weil sie so gerne Auto fahren.
Ja.
Deswegen habe ich da gar nicht so ein
okay,
Problem. Ja, oder okay. Meinst du, wir hätten dem einen Tipp geben sollen?
Ich weiß immer nicht, welches Verhältnis man eigentlich dazu einander hat. Also ich finde das immer total nett, aber es fühlt sich ja auch für mich trotzdem wie Arbeit an. Es ist ja keine Freizeit dann, wenn ich da... Die Performance beginnt ja auch. Also ich biete ja schon etwas. Meine Performance beginnt ja in diesem Moment, wo ich auf den Veranstalter oder in dem Fall der Artist-Host treffe. Das ist ja, so nett das auch ist, es ist ja nicht so, dass man das als Freizeit werten kann. Siehst du das anders?
Nein.
Ja, und wenn es nämlich so ist, dass ich da quasi auch arbeite, dann finde ich, ist es auch vollkommen berechtigt, dass man da ja auch dementsprechend gut behandelt wird und zum Restaurant gefahren.
Ja, so. Richtig.
Und ich denke manchmal, dass Künstler so ein bisschen dazu erzogen werden, zu so einer Haltung, wir müssen wahnsinnig dankbar für alles sein. Wie oft man, das hatte ich jetzt von Nagel neulich gehört, der sich darüber aufregte, dass Bands auf Instagram sich immer dafür bedanken, dass sie das tun dürfen. Und das ist ja eine totale Umkehrung der Dinge, weil eigentlich sollten sich ja so infrastrukturelle Firmen wie Instagram oder Spotify bei den Künstlern bedanken.
Ja, das hat, glaube ich, die Industrie geschafft.
Ja, bei Spotify immer Ende des Jahres haben wir schon auch besprochen, dass dann alle Künstler auf einmal anfangen, Dank zu sagen für die Playlists, auf denen sie stattgefunden haben, oder für die Streams, die Spotify generiert hat. So, das ist irgendwie eine Umkehr der Dinge.
Ja, ich glaube, in Wirklichkeit dankt man ja den Hörenden und den Fans und den Konzertbesucher. Ja.
Genau, das sollte man auch weiter machen. Also man muss dann sich wirklich nicht für sehr viel mehr, aber als Applaus und Zuneigung bedanken vom Publikum. Also das ist ja klar. Aber für diese Infrastruktur musst du dich ja nicht bedanken. Also die profitieren ja davon.
Genau. Und ich glaube, da ist auch liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Und das hat natürlich Spotify geschafft, dass sie die Plattform bieten. Das ist dasselbe, wenn man den, gibt's nicht so ein YouTube, wenn man genug Abonnenten hat, dann kriegt man doch von YouTube auch so eine Statue und sowas, ne? Oder so einen Preis. Das haben natürlich diese Institutionen geschafft, diese Plattform, dass es so aussieht, als würde man ihnen danken.
Ja,
weil die Plattform einem die Reichweite bieten. In Wirklichkeit, wenn ich sage, 1 Million Plays auf Spotify, danke ich ja in Wirklichkeit nicht Spotify, sondern ich danke ja eigentlich den Leuten, die 1 Million Mal mich gehört haben.
Ja. Wir danken auch all unseren Fans.
Genau.
Das ist ja wohl klar. Aber wir fangen ja jetzt nicht an zu erzählen, welche Infrastruktur wir nutzen, damit wir sie erreichen
hier. Genau. Also natürlich sind wir dem tollen Podcast-Anbieter Podigy sehr dankbar, dass er diese tolle Infrastruktur bietet. Aber eigentlich, und das müssen wir vielleicht nochmal an dieser Stelle klarstellen, danken wir vor allen Dingen euch, den Impos.
Ja, den, ja.
Denn Podigy und Spotify, das ist nur die Bühne. Aber ihr seid das Drama.
Ja. Nichtsdestotrotz, man bietet sein kulturelles Kapital schon für einen sehr, sehr günstigen Preis an. Und dafür sollten ja Firmen wie Podigy, Spotify oder Instagram einfach mal uns Danke sagen. So. Und da kam bisher noch nichts.
Ja, aber wenn ich jetzt so zum Beispiel, was ist ich, meine schöne neue Hose, die ich mir im Online-Handel gekauft habe und die mit der Post ankam, da danke ich ja auch nicht DHL für diese tolle Hose.
Nee, das würde einem nicht einfallen. Tatsächlich ist das ja vielleicht eine Marktlücke. Vielleicht sollte DHL oder Amazon könnte ja langsam mal anfangen, das genau so zu framen.
Ja, ich danke Amazon. Genau. Wenn ich am Ende des Jahres vielleicht poste, danke Amazon, dass ihr mir diese tollen Produkte.
Ja, genau. Gehört, also das bringt es eigentlich auf den Punkt. So albern, wie du es jetzt beschreibst, ist das halt komplette Normalität im Musikbusiness.
Ja, wobei natürlich auch die Zwischenhändler wollen auch gewürdigt werden. Also ich könnte ja auch Netto danken für die tolle Milch, die ich da gekauft habe und die leckeren Eier.
Ja.
Aber vor allen Dingen danke ich der Kuh und dem Huhn. Ja, aber natürlich, aber jedes Glied der Kette möchte auch, glaube ich, da geht es so ein bisschen um Verhältnismäßigkeit. Ich finde es völlig richtig, dass jedes Glied in der Kette auch gewürdigt wird, auch der DHL-Bote, der Liebe, der hier ins Hochparterre hochflitzt, dem danke ich auch. Aber es ist eher ein Problem der Proportionalität, dass man das Gefühl hat, man dankt vor allem Spotify. Ich danke natürlich auch Spotify, unter anderem. Aber das Wichtigste sind natürlich wir, die Produzenten. Und dann kommt schon ihr, die Hörer. Nein, eigentlich seid ihr das Wichtigste, die Impros. Ihr habt Spaß gemacht. Ich habe einen kleinen Spaß gemacht. Denn ohne euch wären wir nichts.
Wären wir gar nichts.
Hast du da noch was zu oder wäre das eine tolle Überleitung zum Thema Rückmeldung?
Genau, da wollte ich auch gerade hin, weil da sind wir jetzt.
Ja, genau.
Bei der Liebe der Fans. Da wollte ich auch kurz eine Nachricht abspielen.
Ja.
Ja, sorry, habe mich ja noch gar nicht geäußert. Letzter Woche Nachtrag quasi. Live-Podcast auf jeden Fall. Ist natürlich eine gute Sache. Live-Podcast muss natürlich an einem coolen Ort stattfinden. Jazzclub ist gut. Eine schöne Talk-Atmosphäre im Jazzclub kann ich mir gut vorstellen. Ich würde auch auf jeden Fall sofort ein Ticket kaufen. Und ich fände es gut und vielleicht auch wichtig, dass Felix dann Vibraphon spielt. Das ist ja so in letzter Zeit ein bisschen untergegangen.
Ah, stimmt.
Dass die Vibraphon-Ambitionen von Felix, und ich finde, das könnte man gut beim Live-Podcast mit einweben, weil das sieht auch super aus. Man muss ja auch dran denken, dass es davon dann ja auch Bilder geben wird von dem Live-Podcast, ne? Und da macht sich ein Vibraphon auf jeden Fall gut. Außerdem klingt es natürlich toll.
Ja, ein kleidsames Instrument.
Vielen Dank, Jochen. Absoluter Lieblingshörer, müssen wir mal sagen.
Ja.
Wir sagen da nichts weiter zu. Es ist eine Aufforderung, da mal drüber nachzudenken. Was passiert, wenn wir den Live-Podcast ankündigen? Was machen dann die Impros als allererstes?
Vibraphon spielen?
Ja, genau.
Ja. Nein,
kaufen sich natürlich eine Karte. Aber leider gibt es sie noch nicht, die Karte. Wir müssen erst mal gucken, wie wir es überhaupt umsetzen. Wir reden die ganze Zeit schon darüber, was wir machen. Vielleicht, um die Leute so richtig heiß zu machen.
Ja,
wir haben noch gar nichts richtig geplant.
Das schmeichelt mir natürlich mit dem, dass die Leute mich am Vibraphon hören wollen. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, ob es wirklich wahr ist, aber ich habe nochmal Discogs aufgerufen. Und auf unserem Album Kit Kopphausen 1, es jährte sich jetzt auch gerade der 12. Todestag von Nils Kopbruch. Auch ein toller Künstler, mit dem man sich mal beschäftigen kann, auch mit seiner Band Fink oder mit unserer tollen Platte Kit Kopphausen 1. Und da habe ich jetzt nochmal geguckt in den Credits, da steht's: Felix Weigt, Musician, Bass, Piano, Organ, Choir und Vibraphon.
Ja,
ich bin Recording Artist.
Ich habe auch mal auf dem Demo Vibraphon
gespielt. Ja, aber da steht nicht bei Discogs im Gegensatz zum.
Ja, weil das halt so selten ist, dieses Demo. Das, es war so von so einer Hamburger Band. Ich sag jetzt nicht welche, aber da habe ich mal Vibraphon eingespielt. Ja,
aber ich bin Recording Artist bei Discogs. Ja. Wenn die Leute international suchen nach, was sind denn die hotten Vibraphonisten?
Ja, dann Lionel Hampton, Felix Weig.
Genau. Also, aber das mit dem Vibraphon, es wird irgendwie nichts. Also, da bin ich auch wirklich bestürzt. Ich habe auch dann daraufhin nochmal, nachdem Jochen das sprach, nochmal so geguckt und so, aber so einen richtigen Schnapper habe ich da nicht entdeckt online. Es gibt bei Thomann zum Beispiel, gibt es tolle Vibraphone, aber es ist auch jetzt nicht das Allergünstigste. Es ist schon ein Investment.
Ja, die Leute fragen sich, wer wird dieser nächste Sponsor sein jetzt? Wir haben schon mehrere Firmen heute erwähnt, von Prodigy bis Red Bull.
Haben wir eigentlich schon von unseren Skype-Problemen erzählt, die wir vorhin hatten. Die Skype ganz schnell gelöst hat, auch eine tolle Firma. Wir danken Skype für diesen Podcast.
Ja, auf jeden Fall.
Weil wir haben mit Skype
arbeiten. Ohne Skype ging gar nichts.
Genau.
Also das muss man wirklich mal sagen. Und das sind halt keine Letten, sondern Esten.
Skype? Ich dachte, das ist Bill Gates.
Skype ist doch aus Estland.
Okay, es kann sein.
Aus Tallinn.
Gut, also bei mir steht immer irgendwas von Microsoft, wenn ich das öffne. Ich möchte aber nochmal, wir wollen mal ein kleines Ranking machen. Warum benutzen wir Skype, diese Steinzeittechnologie?
Weil das am besten kompatibel ist mit der zeitgleichen Aufnahme.
Ja, denn wir haben, also Zoom, pfui, da wird man nach 40 Minuten immer rausgeschmissen. Ich weiß gar nicht, wieso Zoom sich halten konnte. Die haben, glaube ich, so einen kurzen Hype erlebt bei Zeiten, aber dass die sich noch halten, furchtbar. WhatsApp-Videoanruf, die Auswahl der Soundeingänge. Hochproblematisch.
Ja.
Auch absolute Katastrophe. FaceTime.
Ja,
auch drückt den Pegel in der DAW.
Ja.
Also, wenn mir das mal jemand erklären kann, der sich irgendwie da mit Tontechnik und Informatik auskennt, warum, sobald FaceTime an ist, sich der Pegel in meiner DAW mehr als halbiert. Also wirklich.
Genau. Ja. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Also, es scheint kein individuelles Problem von Felix zu sein, sondern es scheint wirklich ein Problem der Software zu sein. Ja. Und das haben wir nicht gern.
Absolute
Power. Deswegen lieben wir Skype.
Ja, und deswegen drücke ich jetzt hier, das seht ihr draußen nicht, ich mache jetzt die Herzchen. Siehst du das? Guck mal auf den Bildschirm, wie die Herzchen hochfliegen. Und ich klatsch nochmal hier, das Klatsch-Emoji.
Ja. Sehr gut.
Also wirklich, Skype ist wirklich das Tollste.
Ja,
da danke ich.
Software-Dino, reiner Software-Dino.
Darf ich, bevor du mit den Rückmeldungen weitermachst, mal kurz nochmal den Schwarm was fragen? Ja. Bei uns hören ja auch die ein oder anderen Musikanten zu.
Ja.
Ich frage mich so ein bisschen, hier im Chateau, ich bin so ein bisschen in der Überlegung, ob es nicht auch eine Möglichkeit gibt, vielleicht mal so ein kleines Schlagzeug in der Wohnung zu haben. Und jetzt bin ich so ein bisschen aufgeschmissen, weil ich mich frage, ihr lieben Schlagwerker, was wäre denn so ein Schlagzeugmodell, was man so in der Mietwohnung so auf leise Art und Weise spielen könnte? Ich brauche da mal Kesselangaben, Hersteller, Schnäppchen, Links. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal sowas schicken würdet. Also ich brauche ein kleines Schlagzeug, was man vielleicht auch mal so aufnehmen kann, womit man so ein bisschen trommeln kann, was ich mir hier reinstelle.
Ein leises Schlagzeug?
Ja.
Es ist auch, ein Schlagzeug ist aber irgendwie auch dann am Ende doch ein Schlagzeug, oder?
Ist am Ende doch ein Schlagzeug.
Macht aber halt Bumm und Zack. Und
das macht halt Lärm.
Ja, also. Selbst so ein Kinderschlagzeug macht ja Lärm.
Deswegen frage ich ja den Schwarm. Habt ihr da Ideen? So ein kleines Schlagzeug.
Kannst du ein Elektroschlagzeug
hier holen? Ja, ich möchte vielleicht.
So Pads.
Ja, genau. Vielleicht, wenn es dann beim Pad landet, dann ist es halt ein Pad. Aber ich würde gerne mal wissen, was da so geht. Ob ihr Ideen habt.
Ja, lieber Schwarm.
Kleines Schlagzeug. Bei dir passt da nichts mehr rein.
Nee, bei mir passt nichts mehr. Ich habe ein Schlagzeug unterm Flügel stehen, aber da komme ich irgendwie nicht ran.
Ach so, ist das vielleicht klein? Das kannst du bei mir hinstellen.
Das ist ein Tama Rockstar. Tama.
Ja, auch schon eine tolle Firma.
Ja, super Firma. Aber es ist nicht klein.
Nein, nee, es muss klein und leise sein und so. Bei dir steht natürlich alles voll mit Peppis Käse nach wie vor. Deswegen ist diese riesigen Käseräder da überall im Hintergrund.
Ja, aber es ist ja auch perfekte klimatischen Bedingungen für Käse.
Ja. Muss man sagen.
Der hält hier eine Weile.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo der Herbst kommt. Ja. Wir zeichnen auf am Freitag. Wir sind schon im Winter. Hast du schon die Heizung an?
Nö.
Ich auch nicht, aber ich spiele dann doch mit dem Gedanken.
Ja, ich auch.
Und apropos Heizung. Ich habe ja die letzten 3 Tage wieder am Theater verbracht. Ich war in Berlin, am Berliner Ensemble. Wir haben mal wieder Wojciech gespielt.
Ja.
Und gestern Abend, Achtung, Promi-Content. Gestern Abend stehen wir auf dem Hinterhof nach der Vorstellung und dann auf der Studiobühne, der kleineren Bühne, ist die Vorstellung vorbei und die Leute kommen raus und vorher fragt man schon, was ist denn das für ein schicker Audi, der da auf dem Hof steht? Mit Fahrer und Licht an und so. Wer kommt da raus? Apropos Heizung? Roland Habeck.
Echt?
Ja.
Das gibt's ja nicht.
Im Smudo-Style mit Hoodie, Jackett über Hoodie und mit so 2 Personenschützern, mit so Knopf im Ohr.
Ja.
Ja. Und dann ab in die Limousine und ciao. Robert Habeck geht ins Berliner Ensemble.
Gibt's ja nicht.
Ist ja eine Person des öffentlichen Lebens. Sowas dürfen wir erzählen.
Das darf man, glaube ich, erzählen, ja.
Er wurde gespottet. Fiel mir irgendwie bei Heizung ein. Ich weiß nicht warum.
Ja, super.
Was ich erlebe, oder?
Ja, finde ich toll. Ich erzähle jetzt nicht, wo ich mal Robert Habeck getroffen habe. Das dürfte ich jetzt nämlich nicht erzählen.
Ja. Das dürftest du wirklich nicht erzählen. Genau, führ doch mal die Rückmeldung fort, bitte.
Mir ist eingefallen, dass ich noch kurz, weil wir über Lettland geredet haben, dass ich dann so ein paar Erkenntnisgewinne hatte, wie zum Beispiel, da hatten wir auch schon öfter drüber geredet, Rückmeldung mache ich danach noch weiter, aber das wollte ich eben noch ergänzen, nämlich Blumen auf der Bühne. Wir haben Blumen bekommen, nachdem wir gespielt haben, natürlich, weil wir auch mega gut gespielt haben.
Ja.
Und dann hatten wir uns natürlich wieder die Frage gestellt, wohin mit den Blumen, weil... Ja. Ja, am nächsten Tag sitzen wir im Flieger und so, wir können das jetzt irgendwie nicht mitnehmen. Und dann hatten wir das Problem auch mit Guntis, unserem Fahrer, besprochen.
Ja.
Und wir wissen immer nicht, was wir mit diesen Blumen anstellen sollen. So. Und er meinte, es geht auch gar nicht darum, dass ihr da was mit anstellt. Es geht nur darum, dass diese Blumen auf der Bühne gezeigt werden, dem Publikum. Also für das Publikum ist es wichtig, dass Blumen auf der Bühne dargereicht werden, weil sie es sonst als respektlos empfinden, wenn man keine Blumen gibt.
Richtig.
Das heißt, Blumen sind gar nicht für die Künstler, obwohl sie bekommen, sondern sie sind fürs Publikum. Da sind wir wieder. Das Publikum ist das Allerwichtigste.
Ja. Völlig richtig.
Ist auch gut.
Ja.
Genau. Und danach habe ich noch haben wir beide Orgel gespielt, House of the Rising Sun und so.
Ja.
Mit Füßen und so, weil es gab da eine riesengroße Orgel. Und auf dem größten Piano der Welt, Phil Collins Against All Odds, hat mich gewundert, dass das größte Klavier der Welt ist und so laut war es gar nicht. Also ich stand aber auch nicht unten neben der Platte. Du?
Ja.
Und also, da war es schon laut.
Ne, laut nicht. Ist es natürlich so, dass so ein bisschen die, sag mal, ein Piano ist ja eigentlich ein Saiteninstrument, eine große Harfe, die mit kleinen Hämmerchen angeschlagen wird. Also im Prinzip eine Art Zither mit Tasten. Und es ist natürlich so, dass man eine Saite stimmen kann auf einen bestimmten Ton. Die hat dann nur mehr oder weniger Klangfülle.
Ja.
Und das rächt sich natürlich bei der Bassseite, wenn man die stutzen muss. Kurz machen muss. Deswegen hat natürlich ein Klavier mit einer kurzen Bassseite, auch wenn die dann vielleicht dicker ist und tiefer irgendwie schlappriger gestimmt, hat die nicht ganz so viel Wumms, wie wir sagen, tontechnischer Fachbegriff. Wenn man natürlich jetzt als größte Klavier der Welt hat und die Bassseite 4 Meter lang ist, dann hat dieser Bass einen gewissen Wumms. Gar nicht unbedingt die Lautstärke, aber die Tonfülle.
Die Tonfülle, ja. Genau, es ist mir nur aufgefallen, ich war etwas überrascht, weil da fiel mir dann doch auf, auch als wir den Klavierbauer David Klavins am nächsten Tag da in seiner Manufaktur besuchten.
Schöne Grüße.
Dass diese Klaviere, die der baut so una cordas, also so jeder Ton hat nur eine Seite. Das ist so sein Trademark. Und er lässt dann das Gehäuse weg.
Ja.
Und das war ja bei dem größten Klavier der Welt auch so. Der hatte das auch gebaut in die Konzerthalle von Ventspils rein.
Ja.
Und da fehlte ja auch das Gehäuse. Das heißt, die Klangplatte, der Resonanzboden hängt so nach unten und man haut quasi, ne?
Ja.
Eher wie so, es ist eigentlich tatsächlich eher wie so ein Klavier.
Ja.
Nur, dass der Resonanzboden in mehrere Stockwerke nach unten reinreicht.
Ja.
Genau. Es fehlt aber das Gehäuse. Also, es gibt gar keine natürliche Verstärkung durch Holz.
Ja.
Und das ist dann etwas, was ja tatsächlich einen Unterschied macht. Das fiel mir bei diesen Unacorda-Dingern dann am nächsten Tag auch auf. Er hat nur eins gebaut, was er auch tatsächlich auf Holz gebaut hat. Also, normalerweise hast du ja den Rahmen, in den du halt die Seiten spannst. Der ist ja durchaus auch aus
Metall,
sagen wir mal. Metalleisen, irgendwas, was auf jeden Fall widerstandsfähig ist, weil die Seiten ja einen riesen Druck haben.
Ja.
Und er hat aber eins hingekriegt, so zu bauen, dass er es direkt in Holz einspannen konnte. Und dadurch schwang das Ganze gleich mehr. Es war gleich lauter. Ich habe halt immer gedacht, so ist eigentlich komisch, dass man halt Klaviere baut und sie dann eintäfelt in Holz.
Ja.
So, weil dann geht ja der Klang verloren. Stimmt nicht.
Nee.
Der Klang verstärkt sich dadurch.
Ja.
Ist offensichtlich so.
Naja, das kennt ja jeder, der mal an einem Flügel saß. Wenn man die Platte zumacht, dann ist ja vor allen Dingen der Klanganteil, der dann verschwindet, sind ja diese klirrenden Höhen.
Ja.
Also der Klang wird matter, aber nicht leiser.
Ja.
Also auch zum Beispiel Saiteninstrumente wie Gitarre oder auch Kontrabass haben einen Holzkorpus, weil der schwingt. Es gibt ja auch zum Beispiel diese Gitarren ohne Korpus. Manchmal gibt es so eine, wie so eine elektrifizierte Konzertgitarre, die dann quasi auf so einen Plastikbügel gespannt ist. Oder auch der elektrische Kontrabass. Da ist der elektrische Kontrabass einfach, das ist ja einfach nur so ein Stock ohne Korpus. Ja. Leichter zu transportieren, aber soundmäßig geht da nicht viel, sage ich mal. Da
ist nicht viel los, würde ich auch sagen.
Also das Holz macht den Klang.
Das Holz macht dann doch irgendwie den Klang,
muss
ich sagen. Also ich weiß nicht, ich habe das vielleicht aber auch, weil das Nils Fram mal so erzählt hat. Er hat ja irgendwie diese Una Cordas von dem David Klavins irgendwie am Anfang irgendwie mit promotet und so. Und er meinte genau das, dass er halt nie verstanden hätte, warum der Klang eigentlich eingeschlossen wird in diesen Holzvertäfelungen. Und da lag er, glaube ich, voll daneben. Wird er gar nicht. Er versteckt sich halt einfach.
Ja, also diese Una Cordas haben ja trotzdem auch immer eine Holzplatte. Ne?
Ja, ja, aber es reicht ja nicht.
Nee.
Man braucht mehr. Man braucht mehr Holz.
Genau, wobei ich auch glaube, dass jetzt so ein Rachmaninow-Klavierkonzert zu einem Orchester, das spielt man eher nicht auf einem Una Corda.
Ja, wir haben auf jeden Fall eine CD-Einspielung mit den brandenburgischen Konzerten bekommen. Ich habe sie noch nicht gehört.
Ich glaube aber nicht, dass das die brandenburgischen Konzerte waren. Ich glaube, das waren die Goldberg-Variation.
Ah, okay. Auf jeden Fall Bach.
Ja, genau. Das ist natürlich wunderbar zu spielen. Ja.
Okay. Zurück zu den Nachträgen. Von Clemens haben wir was bekommen. Ich habe einen Fehler gemacht.
Ja.
Tatsächlich. Er hat mich darauf hingewiesen. Vielen Dank. Weil ich habe damals gesagt, beste Version von All or Nothing at All ist von Harry James. Und habe mir das angehört. Es gab auch eine Version von Frank Sinatra. Und ich habe die verglichen und dachte so, hey, Harry James klingt irgendwie geiler als Frank Sinatra.
Ja.
Aber schon auch so im Stil sehr ähnlich. Wahrscheinlich hat, weil die halt die von Frank Sinatra später rauskam, dachte ich, hätte er sich davon beeinflussen lassen. So weit gefehlt. Ich habe nochmal recherchiert, weil Clemens offensichtlich ziemlich verwirrt war, weil er irgendwie diese Version nicht gefunden hat, weil Harry James eigentlich ein Trompeter ist. So.
Ja.
Der hatte eine Big Band, in der Frank Sinatra gesungen hat.
Aha!
Ja, und diese alte Version von Harry James, in der ich dachte, Harry James würde singen, wird auch von Frank Sinatra gesungen.
Guck mal.
Ja, und das ist mein Fehler, hat was mit der falschen Bedienung von Spotify zu tun.
Ja.
Ja, tut mir leid. Aber trotzdem, diese Version ist trotzdem, und da würde ich auch sagen, halte ich dran fest, deutlich besser als die, wo Frank Sinatra draufsteht.
Okay. Obwohl sie auch von Frank Sinatra gesungen wird.
Ja,
ja,
ja, ja, ja. Dann gab es eine Entschuldigung über einen Insta-Kommentar in meine Richtung. Es meldete sich ein Hörer, der damals dieses Kommentar zur Elbphi gepostet hatte. Weißt du, erinnerst du dich noch? Haben wir auch drüber geredet, dass ich mich so ein bisschen geärgert habe, dass da jemand gesagt hat, ja, man sieht ja hier auf dem Bild gar nicht, dass der obere Rang frei war und so. Der hat sich dafür entschuldigt. Total nett. Also ich finde, dann funktioniert das Internet auch eigentlich ganz gut.
Über Shaming.
Ganz gutes Beispiel dafür, dass hinter all dem ja auch wirklich Menschen stecken. Also ich bin irgendwie beleidigt, bringe das zum Ausdruck und er fühlt sich dann irgendwie schlecht und hat, oder wusste vielleicht auch nicht, dass mich das irgendwie anfassen würde. Und außerdem war es ja auch Fake News. Es war ein Bild aus einer anderen Zeit, wo der obere Rang durchaus besetzt war. Und es kommt zur Aussöhnung.
Ja.
Er entschuldigt sich und ich sage, ja, okay, alles klar, schwamm drüber, komm, let's be friends. Er scheint auch Hörer unseres Podcasts zu sein. Liebe Grüße.
Also das Internet vereint und versöhnt.
Muss man wirklich sagen. Ja. Auf einmal funktioniert Instagram.
Ja.
Oft funktioniert es ja gar nicht. Nee. In Bezug auf Jazz ist, finde ich, Instagram eigentlich ein Fail.
Ja?
Ja. Also weil ein sehr wichtiger Aspekt von Jazz ja gar nicht abgebildet werden kann. Und ich würde sagen, dadurch verändert sich der Jazz ja auch maßgeblich in so eine algorithmuskompatible Version. Also ich meine, im Jazz ist die Kombination von Gemeinschaft und individueller Freiheit und Ausdruck ja immer entscheidend gewesen. Und obwohl Instagram das natürlich gern behauptet, der gemeinschaftliche Aspekt von Jazz ist ja nicht algorithmuskompatibel. Also den kannst du nicht wirklich darstellen.
Nein.
Ein entscheidender Grund dafür, würde ich sagen, ist, dass der Raum online nicht repräsentierbar ist. Also da dieser in seiner Akustik erlebt werden muss. Und dieser Aspekt ist im Jazz leider nur über eine physische Anwesenheit erlebbar. Und das kriegt Instagram halt einfach nicht hin. Und deswegen würde ich schon sagen, das haben wir dann ja auch erlebt, dass sich der Jazz auch eigentlich in eine Richtung ändert, der da kompatibler ist. Nämlich ein anderer Aspekt von Jazz lässt sich durchaus abbilden. Und zwar der individualistische. Also der passt in den Algorithmus.
Ja.
Wir sehen dann ja so Selfie-Stick-Bands in Bremen auf dem Festival damals.
Ja.
Das ist ja ein großes Ding. Also ne, die individuellen Fertigkeiten, die lassen sich sehr gut darstellen. So. Aber das ist ja wirklich nur ein Aspekt von Jazzmusik. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt Bookings auf Festivals orientieren sich mittlerweile ja maßgeblich an so Online-Phänomenen und wollen also eigentlich jetzt einen Jazz repräsentieren, der sich durch den Algorithmus von der Jazz-Idee ja eigentlich entfremdet hat. Und das finde ich irgendwie widersprüchlich. Also ich würde sagen, Instagram und Jazz passen eigentlich nicht gut zusammen.
Ja.
Also,
ja.
Was würdest du sagen?
Ja, ja, ich würde sagen, das Problem an Instagram ist ja die Kürze der Inhalte. Ne? Also was ja durch Instagram zum Beispiel ganz groß geworden ist, sind natürlich diese kleinen Tutorial-Videos, wo Leute irgendwas erklären, so ein Lick oder sowas oder eine coole Akkordverbindung. Also wo sich auch die Pädagogik verändert hat dadurch.
Ja, die Pädagogik, genau, die würde ich da rausnehmen.
Und
die
es gibt ja sowas wie so Instagram, gerade auf dem Instrument Gitarre ist das sehr sichtbar, dass es so Leute gibt, die so hochvirtuos so einminütig wahnsinnig wild abdrücken können. Und das ist so ein Aspekt von Musik, also das Schnipselhafte.
Ja.
Das Fragmentierte, der Auszug, der irgendwie eine Sensation bietet, das muss gar nicht unbedingt mit Virtuosität verbunden sein. Ich habe zum Beispiel auch einen Instagram-Kanal entdeckt, ich liefere ich noch nach, von so einem jungen Mann, der so kurze Stücke auf der Orgel spielt gerne mal. Und das ist eher so, das hat eher so einen Aspekt, dass man mal so kurz irgendwo so reinschnuppert, so ein Häppchen serviert bekommt, also das Häppchenhafte. Das kann Instagram gut. Das Problem ist natürlich so ein bisschen bei Jazz, aber das würde ich auch sagen, gilt auch für Songs an sich, also die Form des Songs, der so eine Entwicklung hat, aber auch für was elektronische Musik, Techno oder sowas, die sich eher über Zeit entwickelt. Also das Interessante am Jazz ist ja vielleicht auch gar nicht unbedingt der Lick, die kurzen vier Takte aus dem Solo, sondern das ist ja vielleicht der ganze Bogen, ne? Und das ist natürlich in so Kurzformaten schlecht abzubilden. Das kann dann vielleicht YouTube besser.
Ja, schon, ja.
Ja, also es ist ja, ich finde es ja immer noch erstaunlich, dass sich ja nach wie vor oder auch größer denn je sind diese Tiny Desk Konzerte, wo bekannte Künstler in diesem Tiny Desk Buchladen irgendwie so ein kurzes Set spielen. Und das ist millionenfach aufgerufen.
Ja, du hast mir gestern auch so einen YouTube-Kanal gezeigt, den ich noch gar nicht kannte.
Ja, das verwunderte mich eigentlich.
So Jazz-Sessions aus dem Wohnzimmer tatsächlich gestreamt werden und zu tausendfach aufgerufen werden.
Das ist also, Emmett Cohn. Das ist jetzt auch kein Geheimtipp mehr. Der hat 200.000 Abonnenten. Emmett Cohn ist so ein auch sehr versatiler junger, oder was heißt, wahrscheinlich so in seinen 30ern Jazz-Pianist in New York. Und der macht immer bei sich im Wohnzimmer. Das ging mal los mit den Quarantine-Jams, also die Quarantäne-Jams, machte der so kleine, ja, so Live-Sessions, wo aber schon so ganze Jazz-Songs gespielt werden und hat dann auch Hochkaräter. Dann kommt auch mal Randy Brecker vorbei oder Benny Goossen. Also auch so alte Leute, es ist irgendwie so generationsübergreifend, auch stilistisch sehr unterschiedlich. Und das ist irgendwie ein ganz gutes Format, wo so sich die New Yorker Jazz-Szene so ein bisschen präsentiert.
Ja, ich finde auch, also man muss sich wirklich Zeit nehmen, um auch so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und das meine ich ja, das kann Instagram und TikTok erst recht nicht. weil dieser Aspekt des sich Zeitnehmens, um irgendwie ein Gefühl für das Gemeinschaftliche überhaupt zu bekommen,
ja,
das ist etwas, ja, genau, YouTube scheint das irgendwie hinzubekommen. Also ich meine, trotzdem, den akustischen Aspekt wirst du nicht wirklich repräsentiert Nein. bekommen, so, aber also das fehlt mir sowieso bei jeder Jazzaufnahme, so. Das kann auch keine Vinyl, so, ne? Mhm. Wenn du wirklich Jazz liebst, musst du da leider hin, aber trotzdem hören wir ja gerne Jazzaufnahmen und das finde ich ist auch ein ganz gutes Format, um so ein bisschen mitzubekommen, was zwischen den Musikern passiert.
Richtig.
So, aber du brauchst halt wirklich Zeit und offensichtlich scheint es ja ein Interesse zu geben, aber immer diese Behauptung, alles muss kürzer und alles muss irgendwie geschnipselt sein und dann siehst du auf einmal so einen Kanal und da hören sich irgendwie 500.000 Leute an, wie Leute im Wohnzimmer Jazz spielen, die jetzt auch nicht immer die Riesennamen sind.
Muss man auch mal sagen.
Die spielen alle mega geil, aber das sind nicht die Megastars immer. Also,
fand ich schon krass.
Ja.
Finde ich super.
Also, der hat hier teilweise Millionen Aufrufe. Also, wenige, aber also so zwei Videos sind im Millionenbereich.
Ja.
Auch toll bei Emmett Cohn, finde ich, also auch wenn man so sich allgemein so ein bisschen für Jazz interessiert. Also das, was da so stilistisch geboten ist, ist auch so ein bisschen so ein Potpourri auch an verschiedenen Spielweisen. Also wenn auch, da werden auch wirklich viel Standards gespielt. Also alter Jazz. Ja. Also oder beziehungsweise tradierte Jazzformen. Meinetwegen auch anmodernisiert. Und das kann der Emmett Cohn auch als Spieler ganz gut, weil so wirklich der spielt einen Stride-Piano, ein fetziges, aber auch so einen moderneren Style.
Ja.
Und das ist irgendwie ganz toll. Aber ich meine, Kurzformat, Langformat, ich meine, das Medium des Podcasts ist doch das beste Beispiel dafür, dass ja Leute anscheinend gleichzeitig interessiert sind an ganz kurzen Schnipseln, um ihr Hirn so richtig durchzubraten, ja, aber auch große Freude daran haben, sich, was weiß ich, ein zweistündiges Interview anzuhören oder sowas.
Ja.
Ja, genau. Also es sind ja alles quasi kulturelle Angebote und da sucht sich, glaube ich, jeder so ein bisschen aus, was ihm schmeckt und was so in den Alltag passt. Immer wieder komme ich zu dem Punkt, dass ich denke, es ist schon fürs Seelenheil gut, sich eigentlich von diesen Kurzformaten etwas fernzuhalten,
ja,
weil das einem das wirklich das Gehirn verzwiebelt.
Also ich habe das Gefühl, dass je älter man wird, desto schwerer ist es auch einfach zu verarbeiten. Also mir fällt es auf jeden Fall schwerer.
Ja, also zumindest, wir kommen ja aus einer Generation, wo das Fernsehen irgendwann vorbei war. Wo irgendwann das Testbild lief und wo man vielleicht auch tatsächlich noch Bücher und Comics gelesen hat und auch eine CD 100-mal gehört hat. Und da muss ich schon sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt an speziell meinem Gehirn liegt oder ob das was allgemein Menschliches ist. Es ist dann doch irgendwie langfristig kräftezehrend, dieses schnelle Reinprasseln.
Absolut, ja.
Deswegen kommt ihr hier zur Ruhe im LK Jazz,
ha,
macht nebenbei vielleicht den Abwasch oder eine Waschmaschine an.
Fitnessbude oft auch.
Ja, ne? In Muckibude.
Hart gepumpt.
Und macht doch mal jetzt das Handy aus, wenn ihr gerade im Pendlerzug sitzt und guckt mal
aus dem Fenster. Ja, Felix hat mir gerade gezeigt, wie man auf dem Telefon das Zzzz ausmacht, wenn man auf dem Lautlosmodus ist. Das ist zu empfehlen.
Genau.
Weil das macht einen Wahnsinn.
Ja, steckt's einfach mal in die Tasche, jetzt gerade. Jetzt steckt's mal rein und guckt mal aus dem Fenster. Oder guckt mal, was die anderen Fahrgäste für tolle Klamotten anhaben. Einfach mal so. Oder kurz die Augen zu. Mal nur eine Sekunde. Die
meisten Menschen sehen mega cool aus.
Einmal durchatmen und einfach LK Jazz hören. Reicht doch.
Ja, mehr braucht man nicht im Leben.
Ja.
Würde ich auch sagen.
Es gibt ja auch so Phänomene, dass man so drei Sachen gleichzeitig möchte. Also, dass man sitzt vorm Fernseher, hat das Telefon in der Hand, möchte dazu dann aber noch Popcorn essen, rauchen und Cola trinken.
Ja.
Fünf Sachen gleichzeitig.
Dabei das stimmt.
Einfach mal jetzt die Äuglein zumachen und mal nur dem LK Jazz lauschen. Nur mal ganz einfach zuhören, wie wir hier euch ins Ohr flüstern.
Ja, das ist eine ganz neue Rubrik, die wir aufmachen können.
ASMR.
Entschleunigungs-LK.
Ja. Richtig. Ja, also, aber das ist nochmal interessant, wenn du das sagst. Musik als Kunstform seit jeher ausgesetzt ist, quasi in verschiedenen Technologien und Rezeptionsformen stattzufinden. Also man könnte ja auch im Prinzip sagen, die Schallplatte, die den Jazz zwar groß gemacht hat und dann später natürlich auch die Popmusik, also keine Popmusik ohne Schallplatte. Vielleicht ist aber die Schallplatte ist ja gar nicht unbedingt das beste Medium für den Jazz. Der Jazz musste sich ja quasi anpassen an die Schallplatte. Ja. Und im Prinzip auch eine Musik, die improvisiert ist, ist ja gar nicht unbedingt prädestiniert dafür, auf einer Schallplatte stattzufinden, sondern die muss eigentlich live stattfinden.
Natürlich.
Ja, ja. Und jetzt ist, finde ich, eigentlich das Format Video, wo du quasi ein Bild dazu hast, was dir sogar beweist, das, was du gerade hörst, findet live statt,
ist ja eigentlich ein ganz gutes Mittel, um Jazz zu vermitteln. Also wir gucken ja auch gerne Jazz-TV.
Ja.
Ich finde eigentlich, dass das was ist, was hervorragend funktioniert.
Stimmt, guckt man sich gerne an, ne?
Also ich muss sagen, dass ich eigentlich lieber Jazz-TV gucke, ja, oder Tiny Desk oder sowas, als jetzt, was weiß ich, ein Video vom Helene Fischer-Konzert oder vielleicht so eine Popshow im Fernsehen, weil es da ja auch oft um Perfektion geht.
Genau.
Im Popkonzert hat man ja öfter mal das Gefühl, also Pop ist nicht gleich Pop, aber quasi so, dass das Live-Konzert im Prinzip eine Reproduktion eines Albums ist. Vielleicht ist das ja weniger spannend als Musik, die live nochmal völlig anders entsteht.
Mhm.
Das klingt jetzt irgendwie gerade abstrakter, als ich es meine.
Also es geht so ein bisschen darum, dass die Perfektion ja gar nicht unbedingt mehr das sein kann, nachdem wir im Internet suchen, weil die ist eh gegeben.
Ja.
Also das ist ja sowieso klar, dass die Perfektion, die kann man irgendwie darstellen.
Ja.
Die lässt sich leicht darstellen. Genau. Das ist gar nicht das, was uns eigentlich noch interessieren kann.
Ja.
Also wir sind doch darüber hinaus.
Ja.
Das stimmt schon. Ich habe mir neulich, als wir geprobt haben,
ja,
habe ich ja so ein kleines Video gemacht.
Ja.
Das ist dann online bei Instagram eingestellt und so.
Ja.
Wurde ich angehalten, einfach immer mit Film, alles was geht. Ich habe eine jüngere Beraterin für meinen Social Media Account und habe ich da so Schrift drauf gemacht, irgendwie sowas wie Grüße aus dem Proberaum oder so, wo ich zurechtgewiesen, das sieht total boomermäßig aus.
Ja. Guck mal.
Ja, liebe Grüße an Lara.
Sehr gut.
Schöne Grüße. Danke für den Hinweis.
Hast du noch Rückmeldung?
Nee.
Was dir auf der Seele brennt?
Ich habe natürlich einiges, was mir noch auf der Seele brennt. Naja, weil du es ja sagst, Kurzformate auf Instagram, ich meinte, habe es eben auch schon so angedeutet, ich würde ja das pädagogische Segment da ein bisschen rausnehmen, das funktioniert für mich schon. Da frage ich mich nur manchmal, also wir haben als unsere absoluten Gurus natürlich Peter Martin und Adam Menes, die uns einfach in kurzen, knackigen Videos erzählen können, was wir eigentlich üben sollten. Nur da fand ich, sie hatten das so aufgegriffen, das Thema Üben.
Ja.
Da fiel der Satz, there's a reason why businesses are focusing on growth. Es ging irgendwie darum, dass man ja, wenn man üben sollte, niemals Dinge üben sollte, die man schon kann.
Ja.
Und dem gegenüber steht ja auch so ein bisschen, also erstmal die Frage, ja, Wachstum kann man ja auch in Frage stellen. Und das, was Monk ja gemacht hat, ist ja Performance geübt. Also ich weiß nicht, ob er dann das geübt hat, was er schon kann, aber der hat, also wird über ihn berichtet, eigentlich nichts anderes gemacht, als über seine Stücke zu spielen.
Ja.
Und immer wieder und immer wieder und da in der Time zu bleiben und so. Und hat sich eigentlich nicht Zeit genommen für die Feinheiten. Und das widerspricht total, finde ich, dieser Idee von Peter Martin und Alan Manis.
Ich habe das auch nicht genau verstanden. Sag bitte nochmal den Satz. Also Business basiert auf Wachstum.
Wachstum, genau. Und deswegen sollte man darauf sich fokussieren, dass wenn du übst,
ja,
nicht Dinge tust, die du eh schon in dir drin hast, weil du solltest ja immer etwas machen, wo du dir selber unter Beweis stellen kannst, dass du daran wächst. Dass halt ganz klar Dinge dazulernst, wenn du sie übst.
Ja.
Und da dachte ich nur so, das widerspricht so ein bisschen dieser, also da stimmt ja was dran, ich will dem jetzt nicht komplett widersprechen.
Ich verstehe es aber auch nicht, weil das, ja, red mal, erzähl mal weiter. Also weil ich habe da ein Grundproblem.
Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht ganz.
Ja, also oder ich sag mal so, weil das Grund, also üben,
ja,
da ist ja ein Musiker auch ein bisschen wie ein Sportler, der den immer gleichen Bewegungsablauf trainiert. Ein Leichtathlet wird ja immer im Kreis laufen. Natürlich in Intervallen und schnell und kurz und die Ernährung und dazu noch Stretching und Krafttraining. Aber im Prinzip geht es ja bei sowas, wenn man da eine Exzellenz möchte, geht es ja auch um die permanente Wiederholung. Und auch ein konzentriertes Üben bei mir, zum Beispiel auf dem Kontrabass, beginnt eigentlich mit läppischen Intonationsübungen, rechte Handübungen und so. Da geht es eigentlich eher um eine Meditation als jetzt um so ein Explorieren von neuen Sachen, die ich nicht kann.
Ja, und dem haben sie totale Absage erteilt. Also sie meinten, playing things you can already do, das ist kein Üben.
Das stimmt. Es gibt, wir können einen Unterschied machen zwischen Spielen und Üben.
Ja, und Spielen gehört nicht zum Üben.
Nee, also was ich auch.
Herr Monk würde ja jetzt sofort widersprechen, weil ich habe nichts anderes gemacht, ich habe immer nur gespielt.
Ja, ist also was natürlich schon stimmt, was ich auch versuche, ist zum Beispiel sowas wie, also im Übeprozess, es gibt zwei Modi. Es gibt die Möglichkeit, ich nehme ein Instrument, setze mich daran und spiele los. Und da geht es eher darum, irgendwas Neues zu finden vielleicht oder sowas. Oder sich irgendwie in einen Zustand reinzuspielen, dass irgendwas Neues passiert.
Ja.
Das ist Spielen. Aber jetzt quasi konservatives Üben bedeutet eigentlich vor allen Dingen auch erstmal nicht zu spielen. Also was ich damit meine, ist, wenn ich jetzt sage, oh, ich würde jetzt, keine Ahnung, es ist jetzt 11.30 Uhr, ich könnte jetzt 1,5 Stunden Kontrabass üben. Dann würde ich erstmal nicht anfangen mit frei spielen, sondern ich würde versuchen, ein gewisses Protokoll zu verfolgen und zwar erstmal mit so Grundübungen anzufangen, dann vielleicht mir einen neuen Stoff nehmen, den erarbeiten und dann könnte ich vielleicht noch ein bisschen dudeln zum Play-Along.
Ja.
Aber ja, vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen Üben und Spielen.
Kann schon sein. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen schwer, da so einen großen Unterschied zu machen. Ich glaube schon, dass was sie im Kern ja meinen, ist, dass man darauf achten sollte, dass man immer fresh bleibt im Kopf und irgendwie auch neugierig, Dinge neu zu erlernen und so. Das sollte man auch im Auge behalten. Aber genau, ich würde schon auch sagen, dass so eine, auch Dinge, die du schon kannst, sie wieder zu spielen und nochmal zu spielen, um dann noch besseres Gefühl für, zu bekommen und so. Das kann ja nicht falsch sein. Also auch um besser zu werden am Instrument, meine ich. Also ich habe das ehrlich gesagt auch nicht so richtig verstanden. Ich finde ja schon auch, dass also vor allem, als sie es dann, das ist ja so ein geiler amerikanischer Tag, so dass man dann gleich das mit einem Business vergleichen muss.
Ja.
Also ich finde, da geht es mir wirklich zu weit. Also wir reden hier über Kunst. So. Dass man jetzt irgendwie gleich dann die geile Analogie machen muss. Wir sehen ja, in der Wirtschaft ist es auch so, da geht es ums Wachstum und deswegen müssen wir als Übende uns daran orientieren. Nicht total daneben. Aber ich finde schon auch, dass Üben wie McDonald's ist.
Warum?
Also nicht wegen dem Wachstum, sondern weil, wenn man es einmal macht, macht man es bald darauf nochmal.
Ja, da geht es ja um Routine, genau.
Das nee, man hat auch wieder Bock drauf.
Ja, ja,
also wenn du bei McDonald's warst irgendwie mal, dann denkst du ein paar Tage später, hast du auch wieder Bock drauf. Das ist eigentlich bei Üben ähnlich und bei Lesen auch. Wenn du es halt länger nicht machst, dann ist es auch wieder schwerer reinzukommen. Ja, die Widerstände sind
auch größer. Bei Sport kennen wir das ja.
Sport kennen wir es auch, aber genau. Bei McDonald's ist es auch so. Wenn du länger nicht da warst, denkst du gar nicht dran.
Genau.
Also vielleicht meinten sie das.
Ich finde so, vielleicht sind es sogar drei Bereiche. Spielen, schaffen und üben. Schaffen, damit meine ich entweder ein Stück komponieren oder sich so irgendwas Neues überlegen. Muss ja nicht gleich ein ganzes Stück sein, kann ja auch nur ein cooler Lick sein oder sowas oder ein Ansatz, ein kreativer Ansatz. Das ist so Sachen ausdenken, schaffen. Dann gibt es das Spielen. Das heißt, das bei dir wahrscheinlich spielst du dann zum 1000. Mal Bummel auf 250. Um dann nochmal drüber zu dudeln. Das ist so Spielen und dann das Üben ist wirklich tatsächlich das konzentrierte Erarbeiten von neuen Sachen.
Ja.
Also vielleicht muss man das so ein bisschen trennen und dann ist es vielleicht auch einfach eine sprachliche Ungenauigkeit, was sie damit meinten.
Ja, oder sie sind Opfer des Algorithmus. Obwohl, das war, ich dachte, vielleicht passt das besser, so in so Videos solche Statements rauszuhauen.
Ja.
Das kann man gut bei Instagram schneller verbreiten, weil es klingt erstmal gut und so, aber irgendwie trifft es den Kern nicht. Aber es kommt aus einem Podcast von You'll Hear It.
Ja.
Das ist deren Podcast, der auch wirklich zu empfehlen ist. Also ich will jetzt nicht lästern.
Ja.
Sind auch viele tolle andere Aspekte da zu hören. Auch gerade in der Folge, wo es ums Üben geht. Das heißt da How to Practice oder so. Das ist einer der letzten Folgen. Das werdet ihr schon finden.
Nicht gehört.
Ja. Sehr gut. Und da meinen Sie zum Beispiel auch, die Beatles hätten die Kommerzialitätsansprüche im Jazz eigentlich zunichte gemacht. Getötet.
Also, killed.
Erkläre. Ja, weil eigentlich mit dem Aufkommen der Beatles, wir würden ja auch als Popfans sagen, das ist eigentlich die Erfindung der Popmusik, so wie wir sie heute kennen. Und das geht ja einher mit dem Ablösen in den Billboard-Charts auch. Also die Popmusik übertrumpft eigentlich ja in den 60er Jahren dann wirklich endgültig die Jazzmusik in den Verkaufszahlen und in dem Radio-Airplay und so. Ich habe auch mal so eine Doku gesehen, wo Abby Lincoln, die ich auch schon mal erwähnt hatte, auch das Gleiche gesagt hatte. Also die Beatles töten Jazz oder töteten den Jazz. Gott bestrafte uns, indem er seine weißen Teufel aus England schickte.
Ja.
Ja. Scheint irgendwie ein Ding zu sein für die Leute, die diese Zeit noch miterlebt haben und wahrscheinlich einfach sich dachten, Mensch, früher war geiler.
Mhm. Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Was hat das jetzt mit dem Üben zu tun?
Gar nichts, es war nur im gleichen Podcast.
Ah, ja, okay.
Ja. Also ich wollte den nur auch empfehlen, da sind irgendwie auch interessante Perspektiven drin. Manchen widerspreche ich halt und manche finde ich interessant.
Ja, wobei ich auch sagen muss, ich finde jetzt bei Open Studio bzw. hier, das ist so eine Plattform, da gibt es so diverse Jazz-edukative Angebote und halt diesen Podcast. Ich finde tatsächlich dieser YouTube-Einminüter das Uninteressanteste fast daran.
Ja. Ja,
ist das, so für den, das sind die Häppchen. Das ist wie das sind
die Häppchen,
ja, die Leckerlis, ja. Wie gesagt, ich bemerke bei mir von meinem Rezeptionsverhalten so Musik, Beschäftigung mit Musik. YouTube nimmt da mittlerweile einen großen Raum ein, was Input angeht. Dann sind das aber eher längere Formate,
ja,
die ich interessant finde. Hast du da noch was zu diesem Thema üben?
Nein.
Nee, weil sonst würde ich da nochmal überleiten, nämlich noch zu einer Rückmeldung. Das fand ich ganz interessant. Ich habe doch übers Covern gesprochen letztes Mal.
Ja.
Und da hat mich mein lieber Freund Ben Rodenberg, mein Lieblingsparasitärer von der tollen Firma Gastspielreisen Rodenberg.
Wir wollten dieses Vokabular nicht mehr nutzen.
Ich trinke übrigens gerade aus einer, so diesen, siehst du diesen Kaffeebecher?
Ja.
Den habe ich von Ben Rodenberg. Da steht mein Name drauf.
Ja, super.
Ganz, ganz toll, vielen Dank. Und Ben ist auch leidenschaftlicher Covermusiker. Er spielt nämlich in der wirklich besten Coverband Deutschlands, die Slayer-Coverband Hans-Martin Slayer. Kennst du die? Habe ich schon mal live gesehen auf der Fusion. Das ist wirklich erste Sahne. Und Ben ist wirklich eine der wenigen Personen, denen ich erlaube, kurze Hose auf der Bühne zu tragen.
Ah ja?
Ja, weil es ihm aber einfach...
Wer macht denn das?
Henning May. Rockige von Gitarristen. Weil es wirklich irre, was Ben Rodenberg da abdrückt.
Ja.
Und Ben sagte, Layla ist gar kein Cover von Eric Clapton, sondern Eric Clapton ist auch der Sänger von Derek und den Dominos.
Here we go.
So sieht es
gut, dass
aus.
Wir so aufmerksames Publikum haben, die uns da auch nochmal anständig verbessern können, weil wir tun immer so, als wüssten wir alles, aber manchmal tappen wir auch im Dunkeln.
Und dann sagte er was, das resonierte auch mit der Liste, die ich gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich es vorgetragen habe oder nicht. Nämlich, es verhält sich nämlich ähnlich, der Song Because the Night von Patti Smith.
Ja.
Der ist ja geschrieben von Bruce Springsteen. Und Bruce Springsteen spielt ihn auch live. Aber den hat Bruce Springsteen, hat den für Patti Smith geschrieben. Also es war ein altes Demo und dann fragte sein Produzent, hier, kannst du den da nicht mal einen Song fertig schreiben für Patti Smith? Also genau wie quasi Eric Clapton für Derek and the Dominos geschrieben hat, hat da Bruce Springsteen für Patti Smith geschrieben. Wobei ich glaube, das stimmt nicht ganz, weil bei Layla singt dann auch Eric Clapton selber in der Originalaufnahme, wenn mich nicht alles täuscht. Und da ist mir noch was aufgefallen. Nämlich, genau, andersrum, ich spann den Bogen andersrum. Dann klickte ich nämlich auf YouTube, wo wir ja gerade waren, und sah ein neues Video von dem Kanal David Bennett Piano. David Bennett ist so ein wirklich irgendwie so ein ganz liebenswerter junger Pianist und so Musiknerd, habe ich glaube ich auch schon öfter gesagt. Der hat so Videos immer zu so Themen. Sehr viel Beatles, sehr viel Radiohead, ne, man kennt's, aber auch hat er so Videos über eine Liste von allen Popsongs, die einen bestimmten Keychange haben oder Popsongs in 5/4 oder sowas. Das sind ganz gute Videos. Und kurz nach Aufzeichnung der Folge veröffentlichte er ein neues Video, ein weiteres Video aus seiner Liste Songs You Didn't Know That Are Covers, 51 Songs. Fand ich gut, da fanden sich auch einige Sachen, die ich auch da in der Folge nannte. Und da kam ich aber auch nochmal auf den Gedanken, nämlich zu diesem Thema Songs, die Cover sind, aber irgendwie der Komponist selber in der Band ist. Kannst du dich noch an Nora Jones erinnern?
Und, das ist eine geile Frage. Ja. Nein, wer war denn nochmal Nora Jones?
Der große Hit von Nora Jones, Don't Know Why.
Ist
ein Cover von Jesse Harris.
Ja, ja.
Aber
wobei Jesse Harris hat den nicht wirklich veröffentlicht, sondern es gibt nur so eine Demo-Version, glaube ich, von dem. Ich glaube, auf Spotify findest du ihn nicht. Ich glaube, es gibt nur so ein Demo, wo er das mal gespielt hat. Und da sie befreundet waren, hat sie es gehört und konnte den Song nämlich. Ja.
Beziehungsweise befreundet ist ein bisschen kurz gegriffen. Jesse Harris ist ja auch der Gitarrist der Nora Jones Band.
Ja.
Auf dieser Platte. Das heißt, er hat quasi einen eigenen Song in diese Band gebracht.
Ja.
So wird ein Schuh draus.
Ja, ich habe dieses Demo übrigens. Habe ich auf dem Flohmarkt gefunden mal.
Guck mal.
Auf CD.
Ja. Gleich bei Discogs rein. Und da ist mir auch aufgefallen, natürlich Nora Jones auf ihrem Debütalbum Come Away With Me. Das ist ja so ein bisschen Initialzündung für diesen loungigen, jazzige Vokalmusik.
Ja.
Wo dann auch, was weiß ich, in den USA Diana Krall mit dabei war. Vielleicht hat das auch sowas inspiriert. Wie heißt dieser Brite, der immer auf dem Klavier stand? So ein ganz wilder, der aber auch so Jazz-Songs gespielt hat.
Jamie Cullum,
genau. Und auch, glaube ich, im Prinzip auch in Europa dann sowas wie Carla Bruni oder sowas. Das ist irgendwie alles Nora Jones inspiriert, ne?
Ja.
Und jede loungige Band spielt, glaube ich, bis heute Don't Know Why.
Ja, ist auch ein guter Song.
Genau. Und aber auf diesem Debütalbum finden sich ja auch Coversongs. Cold Cold Heart von Hank Williams und The Nearness of You Von, ja, das wie heißt der? Joey Carmichael, ne? Ist auch ein Jazz-Standard. Also auch Norah Jones covered.
Ja, natürlich. Ja.
Also, da nochmal ein bisschen Klarheit. Und guckt euch mal dieses Video an von David Bennett. Also, ich finde das höchst unterhaltsam.
Ja, guter Tipp. Ja, dieses Demo von Jesse Harris, ich würde es jetzt gerne auflegen, von Don't Know Why, das ist wirklich interessant, weil es ist so schräg. Also, es klingt so daneben. Also, es gibt auch so eine Geige, die da so richtig, richtig schräg drüber spielt und so. Es ist schon eine Meisterleistung von Norah Jones, das überhaupt als Hit erkannt zu haben.
Ja, und das Tolle an Norah Jones ist ja aber dann, dass sie dann dieses Klavier da einfügt. Der Norah Jones Klavierstil.
Ja, ich konnte es ja nicht glauben, ne? Als Norah Jones mit dem Sound ankam,
ich war
hin und weg.
Ja.
Also ich finde auch wirklich so eins der besten Klaviersoli, Norah Jones in Sunrise. Ich liebe dieses Klavier so, das ist so der Knaller, ey.
Ja, weil sie spielt diese soften Oktaven, ne?
Ja. Ja, den Triller glaube ich immer nur oben und nicht unten.
Ja. Ich kann's nicht. Norah Jones kann's. Sehr gut.
Ja, lieben wir.
Gut, war das heiter genug?
Ja, weiß nicht, willst du noch was zum lettischen Essen erzählen?
Ja, das ist interessant. Luca Marini hat ja zum Glück Podcast-Verbot, deswegen können wir natürlich hier über ihn ablästern. Das ist ja wirklich eine Leckermaus. Der hat wirklich einen Riecher für Speisen.
Ja.
Und wirklich, das fand ich ganz, das fand ich wirklich toll. Und da erfüllen sich wieder alle Klischees. Wir kommen aus dem Hotel, wollen zum Mittag speisen in Riga. Ja. Und er schmeißt Google an und sagt, hier habe ich ein Restaurant, das sieht ganz gut aus. Wir laufen zu diesem Restaurant. Und was hängt an der Tür?
Michelin-Stern.
Nein, Stern nicht, aber so eine Michelin-Plakette.
Ja.
Der hat einfach den richtigen Riecher. Ich wäre wahrscheinlich zugleich zu Hessburger, hätte ich euch ausgeführt.
Da waren wir ja später dann.
Ja, aber da gab es dann quasi, kuratiert von Luca, erstmal lettische Leckerspeisen.
Wirklich sehr gute Küche.
Ja.
Fischiger Kram, irgendwelche komischen, fischigen, breigen Sachen.
Ja. Das ist
Palmeni.
Wirklich lecker, lecker, lecker.
Lecker,
viele
lecker.
Viele schwarze Bohnen, Immer überall schwarze Bohnen.
Ja.
Sehr gut. Sehr gut. Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
Ja, ich würde auch sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder.
Genau. Also gut, dann
macht's gut, Leute.
Bis später.
Ciao, ciao.
Tschüss.